Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und jetzt ist tatsächlich mal morgen, während wir die letzten Podcasts passend zu unserer E3-Themen-Special-Woche mitten in der Nacht auch aufgenommen haben, war ich gestern Abend dann doch ein bisschen zu müde morgens um 5 und habe mit Lara abgesprochen, dass wir das gemütlich zum Frühstück verpodcasten, sodass ihr das trotzdem noch am Frühstückstisch bekommt. Unsere Zusammenfassung zur Bethesda-Pressekonferenz auf der E3. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie schon wieder ein Podcast, heute kam doch schon einer oder zwei. Wir machen das diese Woche komplett so, dass wir immer die Podcasts rausballern, sobald sie fertig sind, weil E3 ist halt einfach ein Süppchen, was heiß gegessen werden muss, solange es noch heiß ist. Und Lara, wir reden jetzt über Bethesda. Wir haben uns das gestern Nacht live angeschaut und schon auch ein bisschen darüber gesprochen und wir wollen jetzt mal so ein bisschen für euch zusammenfassen und ein kleines Fazit ziehen, was der Publisher in dieser dritten Pressekonferenz im Vorfeld der E3 so gezeigt und veranstaltet hat. Wunderschönen guten Morgen an dich.
Guten Morgen.
Du bist natürlich auch fleißige Podcasterin. Ja. Und ich glaube, du podcastest in letzter Zeit auch mehr über Comics und so. Ne?
Auch, ja. Das lag einfach daran, dass jetzt gerade der Comic-Salon in Erlangen war und das ist so die größte Comic-Veranstaltung, die Deutschland zu bieten hat und die passiert auch nur alle 2 Jahre und deswegen war das jetzt so ein bisschen im Vordergrund, ja.
Dann dürfte dich, glaube ich, Rage tatsächlich auch angesprochen haben, war einer der großen Titel und ich weiß auch von dir, dass du großer Metal-Fan bist, selber auch Metal machst und von daher Rage 2 und diese Eröffnung mit der Live-Performance von Andrew W.K., da habe ich gedacht, da habe ich mir ja genau die richtige Stargästin irgendwie eingeladen für diesen Podcast, weil wer könnte besser darüber reden als du, was da am Anfang abgefeuert wurde?
Ja, NWK kenne ich schon echt eine ganze Weile. Der hatte ja vor ein paar Jahren so einen großen Hit mit Party Hard und hat seitdem auch nichts anderes mehr gemacht, glaube ich, denselben Song immer wieder aufgenommen. Also gestern der Song klang eigentlich genauso wie der von vor 5 Jahren oder so. Es war ein ungewöhnliches Intro für so eine PK und ich glaube, wenn man so bei den Schwenks ins Publikum, hat man auch gemerkt, dass die meisten dieser Bethesda-Nerds ein bisschen überfordert waren. Aber es war ganz witzig, so ein Hard-Rock-Metal-Intro zu haben. Das war auf jeden Fall, das war ja der Originalsong, der auch im Trailer, der ja kurz vorher geleakt, in Anführungsstrichen, lief, der da so gelaufen ist und haben sie jetzt nochmal live performt. Das fand ich schon cool. Ist mal was anderes. Ist mal eine Abwechslung und ich fand es gut, vor allem wenn es halt so spät in der Nacht ist, dann wird man wach.
Ja, also er kam auf die Bühne mit seiner weißen Jeans und weißem T-Shirt. Ich kannte diese Person oder diese Band. Ist es eine Band? Ist es ein Artist? Waren das normale Musiker um ihn rum? Also wo muss man denn Andrew W.K. einordnen? Ist das irgendwie...
Das ist ein Musiker, das ist eigentlich eine Band, die aber halt um ihn herum gebaut ist. Also ich weiß nicht, ob die Backup-Musiker immer die gleichen sind, aber er ist ein Sänger und der spielt auch mehrere Instrumente. Ich glaube, der schreibt die Songs alle komplett erstmal alleine an der Gitarre und mit Keyboard und so weiter. Und der kommt halt so aus dieser Party-Rock-Metal-Szene. Und der macht auch hat auf YouTube auch immer wieder so ein paar Tutorials gemacht. Ich glaube, so eins, wie man zum Beispiel richtig schreit. Und der ist schon, ich glaube, der ist in den Staaten halt deutlich bekannter als hier.
Ja, aber keine Witzfigur, also schon irgendwie akzeptiert oder sowas.
Ja, genau. Ist ein ernstzunehmender Musiker, wenn man halt Partymusik ernst nehmen kann. Aber es ist schon, ja, genau.
Und Party Metal, also das muss man Bethesda jetzt echt anrechnen. Also Party Metal passt perfekt wie Faust aufs Auge auf das, was sie bei Rage 2 gezeigt haben. Ich fand es ein bisschen schade, dass es tatsächlich schon vorher geleakt wurde. Und interessant, Pete Hines kam ja auf die Bühne, hat so ein bisschen eröffnet und hat erstmal ordentlich Disses ausgeteilt. Fand ich sehr witzig, weil wir sind ja davon ausgegangen, dass dieser Rage 2 Leak inszeniert war, ja. Es kam raus, dass Walmart eben dieses Spiel schon vorab geleakt hat. Also es kam raus, dass dieses Spiel existiert, dass das Spiel präsentiert wird. Und Walmart ist ja auch ein bisschen bekannt dafür. Das ist diese, sowas wie Mediamarkt in den Staaten, wo du halt Elektronik, Software und Hardware und so kaufen kannst. Und Pete Hines kam dann auf die Bühne und wie gesagt, wir sind ja davon ausgegangen, dass das ein bisschen abgesprochen war, dass das so inszeniert war, um halt im Vorfeld der E3 schon ein bisschen Hype zu generieren, was man ja gerne auch macht, irgendwie als PR-Agentur und Firma, sowas in die Wege zu leiten. Und natürlich war Rage 2 damit dann auch schon vorab im Gespräch. Aber Pete Hines kam auf die Bühne und hat Walmart erstmal gedisst, dass sie gesagt haben, ihr habt ja schon mitgekriegt von Walmart, unseren Freunden bei Walmart, und man kennt Walmart für ihre Low Prices and to keep a secret. Ja? Und hat sie damit quasi erstmal so ein bisschen niedergemacht, dass sie halt schon wieder was geleakt haben. Und es klang zumindest auch in dieser Form, auch wenn das wieder jetzt rum nur inszeniert war, zumindest authentisch, dass er das nicht so witzig fand.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gedacht, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Man weiß es natürlich nicht. Es kann auch einfach sein, dass das weiterhin gespielt war. Aber wenn es gespielt war, war es sehr gut gespielt. Also ich meine, diese Game Producer und PR-Leute, die sind ja unterschiedlich in ihrer schauspielerischen Fähigkeiten. Wenn man sich die Devolver anschaut, dann ist das auch wieder was anderes als jetzt hier. Und es gibt ja auch Leute, die da eher die Hypernervosität dann haben. Also war gut gemacht, hat alles sehr gut gepasst, muss man sagen. Der Einstieg war wirklich flutschi.
Und Pete Hines, dem schaue ich tatsächlich auch gerne zu. Für so einen PR-Sprecher macht er das wirklich verdammt lustig und authentisch. Und Nervosität ist ein gutes Stichwort. Rage 2, da kam dann einer, der bei Avalanche Studios eben für dieses Spiel verantwortlich ist, weil es ja eine Kooperation ist zwischen id Software und Avalanche Studios, die man von den Just Cause-Spielen kennt, die eben so diese als Open-World-Experten und Chaos-Experten da reinkommen und die ja auch das Mad Max gemacht haben vor einigen Jahren. Und Rage 2 ist ja wirklich, wenn man sich das anschaut, genau diese Mischung aus eben ein bisschen Doom, ein bisschen Just Cause und sehr viel Mad Max. Und sah vielversprechend aus, aber der Typ war mega nervös, oder? So eine nervöse Person habe ich seit dem Unravel-Release nicht mehr gesehen. Der hatte ja stellenweise kompletten Blackout.
Ja, das war, aber genau das finde ich halt auch so nett an der E3, dass die eben auch Leute auf die Bühne gehen lassen, die dann so drin sind, dass sie wirklich mit Herzblut drinstecken und aber nicht schon dieses total abgebrühte PR-Geblubber. Was natürlich auch bei Bethesda am Anfang so ein bisschen da war mit, also es war auch da hier so ein bisschen We are the gamers und danke für die beste Community und wir sind hier für die besten Spiele und so weiter.
Ich fand deinen Kommentar so nett, du so beste Spiele, das hat auch Microsoft schon gesagt, wer lügt denn
genau
jetzt?
Genau, also es ist halt, genau das ist es. Also es gibt halt schon so ein paar Sachen, die sich da überschneiden und das ist dann immer schön, wenn du zwischendurch halt Leute da hast, die eben noch nicht so völlig aufgegangen sind in dieser Blubberblase. Und die haben, das ist dann schon irgendwie, dann siehst du auch mal, okay, da stecken halt Menschen dahinter, nicht nur, man redet ja immer von diesen großen Firmen und dass die immer nur alles so machen, wie damit möglichst viel Geld drin steckt und dieser Mensch, der will halt eigentlich, also hat man gemerkt, ein cooles Spiel abliefern und das sieht mir da echt also schon auch nach einem sehr unterhaltsamen Ding aus. Ich mochte ja Mad Max, das Spiel sehr, sehr gern und es steigt direkt mit so einer Verfolgungsjagd in so einem aufgemotzten Auto mit Raketenwerfer obendrauf, also auch so ein bisschen, da gab es doch dieses Spiel früher, wie hieß es, Twisted Metal oder wie hieß das? Oder Have a Nice Day und so. Also das war schon richtig geil am Anfang, erstmal reinsteigen und erstmal die anderen Autos wegballern. Das hat Spaß gemacht.
Ja, und ich mochte auch Rage tatsächlich ganz gerne, das erste. Da war ja sehr viel Fokus irgendwie auch auf Rennen fahren und so weiter. Und die Welt war ein bisschen leer. Und ich glaube, das Problem wird bei Rage 2 nicht existieren. Also das, was sie gezeigt haben, war wirklich, man hatte wirklich das Gefühl, dass sie halt die richtige Kooperation gefunden haben, dass sich die Avalanche Studios um die Welt kümmern und um das Erlebnis darin rumzufahren und eben diese Open-World-Sachen zu machen und aber die Shooter-Parts halt in der Hoheit von id Software bleiben und das sah sehr viel mehr nach Doom und sehr viel mehr nach Wolfenstein aus und ich glaube, dass diese Mischung tatsächlich funktionieren wird, ehrlich gesagt.
Ja, also ich meine, man hat jetzt 7 Minuten ungefähr an Gameplay gesehen, das ist natürlich noch bei weitem nicht ausreichend, um zu gucken, ob das auf Dauer funktioniert, aber es macht auf jeden Fall erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck.
Und ich mag dieses Weltdesign, also dieses völlig over the top, das hat so ein bisschen was von Tank Girl und Mad Max in Bund, oder? Wenn die Leute von Mad Max auf so ein indisches Farbenfestival gehen, das wird ja auch in dem Trailer, werfen die ja mit diesen Farbbomben um sich und so weiter. Mir gefällt es, dass dieses bunte und leicht fröhliche, aber dann auch wieder so dieses Over-the-Top-Gore und Splatter damit reinkommt. Also irgendwie scheint es, glaube ich, zu funktionieren. Also mich hat es zumindest total angesprochen.
Ja, also ich finde auch, dass es bricht halt auch ein bisschen aus diesem Einheitsbrei von Postapokalypse aus. Da kommen wir ja bestimmt gleich nochmal dazu. aber das ist hier auf jeden Fall ein bisschen was anderes und es darf auch gerne mal wieder Spaß gehabt werden. Keine Ahnung. Also man darf wieder Spaß haben in sowas und dann, das ist ja auch bei Just Cause, das ist immer alles so drüber, da kann man dann auch sage ich mal, die exzessive Gewalt ein bisschen eher tolerieren als bei anderen Spielen, die versuchen da ernsthaft daran zu gehen. Da ist es dann schon ein bisschen was anderes. Hier kann man, hier das nimmt man einfach nicht ernst und dann ist das ein pures Unterhaltungsding, was man gerne mal nach einem anstrengenden Arbeitstag so eine Stunde zockt und dann ist man wieder raus aus dem engen Nervenkostüm, das man so vielleicht über die 8 Stunden am Tag angesammelt hat. Also ich finde, sieht nach sehr guter Popcorn-Unterhaltung aus.
Absolut. Und bei Mad Max war ich ja nach ein paar Stunden dann doch irgendwann so, ich mochte die Welt, ne? Ich mag halt die Mad Max IP auch, aber das, was das neue Mad Max im Kino eben so gut gemacht hat, dieses Over the Top, das hat mir im Spiel gefehlt. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt Rage 2 das wird, was ich von einem Mad Max damals eigentlich erwartet hätte. Also ich glaube, dass das auch mich darum wieder mehr ansprechen wird, weil man bei Mad Max halt so irgendwann das Gefühl hatte, man arbeitet eigentlich nur noch irgendwie Tasks ab und die Welt wird gar nicht mehr richtig ausgebaut. Und mal gucken. Bin sehr gespannt. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht chronologisch durch, sondern so ein bisschen die großen Punkte erstmal, bevor wir dann zu so Sachen wie Elder Scrolls Legends oder sowas kommen. Das große Ding, das haben sie auch sehr weit nach hinten gezogen, deswegen ziehen wir das jetzt nach vorne, war der Hauptgrund, warum ich diese Konferenz gucken wollte, Fallout 76. Ich bin riesen Fallout-Fan, ich liebe diese Marke so sehr. Und habe mich sehr gefreut, dass da ein neues Fallout angekündigt wurde und war ein bisschen auch auf die Folter gespannt, weil ja Todd auf die Bühne kam auch schon bei Xbox und eigentlich nur einen Trailer gezeigt hat, mit dem man noch nicht so richtig was anfangen konnte. Und jetzt haben sie sich wirklich viel Zeit genommen, um Fallout 76 zu zeigen. Und ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe mich drauf gefreut, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob diese Richtung, die sie einschlagen, so das ist, was ich mir erwünscht habe oder erhoffe. Aber ich bin zumindest mal interessiert, was sie da vorhaben. Der große Reveal war nämlich, dass Fallout 76 tatsächlich ein Multiplayer-Spiel wird. Ein Spiel, das dauerhaft online sein wird. Und das ist ein Riesenschritt für Bethesda. Und für die Fallout-Marke natürlich sowieso.
Ja, also es ist wahrscheinlich schon der logische Schritt. Einfach nochmal ein reines Singleplayer-Fallout wäre vielleicht auch irgendwann schwierig geworden. Also ich meine, das Setting ist ja, auch wenn es ein bisschen anders ist, jetzt nicht völlig anders. Das ist ja, wenn ich mich richtig sehe, ist es ja ein Prequel so ein bisschen. Und es spielt ja diesen, hat ja so mit dem Tag der Reclamation Day, Tag, an dem man die Bunker wieder verlassen darf, weil die Strahlung nicht mehr sofort eintötet. Also das ist vom Setting schon nahe an den anderen dran und das jetzt einfach nochmal als reines Singleplayer-Ding mit neuem Setting, auch wenn sie da viel Wert drauf gelegt haben, dass mit West Virginia jetzt das alles völlig anders aussieht. So viel anders sah es jetzt auch nicht aus. Es war halt ein bisschen mehr Natur manchmal, also so ein bisschen grüner, ein bisschen mehr Hügel und Berge, aber ich bin halt selber nicht so interessiert an Online-Rollenspielen. Also ich habe das letzte Online-Rollenspiel, was ich mehr gespielt habe, war tatsächlich World of Warcraft vor 10 Jahren oder so. und ich bin da echt auch noch ein bisschen skeptisch, weil auch wie es aufgebaut ist, er sagt zwar, er hat immer mehrmals gesagt, man kann es auch komplett alleine spielen, aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass das viel Spaß macht. Du kannst ja im World of Warcraft auch alleine spielen oder The Elder Scrolls Online alleine spielen oder weiß ich, Conan Exiles vielleicht auch alleine spielen, aber dafür ist es ja nicht gemacht. Also der Fokus ist schon auf dem Multiplayer. Ja. Und dann hast du halt Basenbau, der mehr oder weniger auch noch mobil ist. Also du kannst die Basis anscheinend auch irgendwie noch mitnehmen. Du hast also ein Multitool. Basenbau war ja schon im Vorgänger jetzt drin und ganz neu hast du halt jetzt dieses Squad zusammen irgendwelche Sachen einnehmen und dann, was mich am meisten so ein bisschen abgeschreckt hat, war tatsächlich diese Atombombensache, weil das, weiß ich nicht, was das soll. Also im ersten Fallout von dem neuen jetzt, also das war ja Fallout 3, ne? Genau, da war es ja noch Fallout so 3. Voll die moralische Entscheidung. Lass ich jetzt die diese Stadt, die auf der Atombombe sitzt, lass ich die hochgehen oder nicht? Voll krass. Und jetzt ist es halt so, sammelst dir quasi einen Launchcode von so einer Atomrakete und dann kannst du überall auf der ganzen Welt, die 4-mal größer ist, natürlich ist immer alles größer als alles andere, kannst du dann diese Rakete runterlassen und alles kaputt machen, was sich natürlich auf die Welt
Ja, das entwertet irgendwie diese Fallout-Welt. Also
ja.
Das kann man auch spielerisch nicht erklären, dass man einen Reclamation Day feiert als Ausgangsbasis, ja, die Vaults gebaut wurden, um sich vor der Atomstrahlung zu schützen. Und dann wird im Spiel, lustiger PvP-Modus, werft doch ein paar Atombomben ab. Das macht in dieser Welt von Fallout gar keinen Sinn, weil Fallout heißt ja schon der Fallout, der nach einer Atombombe die Menschheit gefährdet. Also das passt einfach nicht. Natürlich gab es in den Fallout 3 und 4 und New Vegas auch schon diesen Fatboy, also die Waffe, die kleine Atomsprengköpfe zündet. Und natürlich war das Highlight im Spiel, auch mal so eine Rakete zu haben. Aber es war halt eine Mini-Atombombe, ja, die ein Fallout von ein paar Metern irgendwie erzeugt hat. Und das, was sie jetzt hier gezeigt haben, das waren richtig große nukleare Sprengköpfe, die ein gesamtes Gebiet irgendwie brachlegen. Und das weiß ich nicht, bin mal gespannt, was das wird. Also darauf habe ich so gar keinen Bock, dass jetzt das so als lustige Bonbons irgendwie verteilt wird.
Ja, also ja. Es ist nicht so eindeutig klar, wie einfach und wie häufig diese Codes da rumliegen.
Und was sie für eine Konsequenz halt auch haben. Also eigentlich müsste das ja bedeuten, du hast ja jetzt irgendwie stundenlang, wir haben beide zusammen irgendwie ein Camp gebaut, wir haben 2 Wochen damit verbracht, irgendwie Freiburg in Fallout 76 nachzubauen mit unserem Editor, und dann kommen 2 PvP-Leute um die Ecke und sprengen das alles in die Luft. Also das muss ja auch irgendwie eine Konsequenz haben. Mhm. Aber Pete Hines hat gesagt, betrachtet Fallout 76 als Softcore-Survival-Game. Ja? Du wirst nicht bestraft. Wenn du stirbst, dein Charakter, dann verlierst du nichts, hat er gesagt. Also du kannst ganz normal weitermachen. Und wenn ich in dein Spiel komme oder du in meins, dann nimmt man alle Progression mit. War auch ein klarer Diss gegenüber Ubisoft, die das bei Far Cry und so nicht hinbekommen haben. Ja. Also du hast einen dauerhaftes Gefühl von, ich habe da was erreicht, ich habe da was aufgebaut, und ich weiß nicht, wie diese ganzen Punkte zusammenpassen. Also einerseits eben zu sagen, hier Fallout und düsteres Universum und Konsequenzen, das hat ja bei Fallout immer einen großen Stellenwert gehabt, diese Entscheidungen, diese moralischen Entscheidungen zu treffen, mit den NPCs zu reden, entscheidest du dich für dieses Lager oder für diesen Weg? Und das bricht meiner Meinung nach so ein bisschen damit auf, wenn er sagt, ja, hier, lustiger PvP und kannst gemeinsam da rumrennen. Bin sehr gespannt. Also man hat halt auch leider nicht so richtig erfahren, wie das denn dann alles ablaufen wird. So deine Sorge, dass das so ein MMO wird, die teile ich nicht. Also das, diese Aussage zu sagen, du kannst es komplett alleine spielen, dann ist es halt wie immer Fallout, oder du rennst halt mit ein paar Leuten rum. Das haben ja in letzter Zeit die Spiele auch schon gezeigt, dass man sowas machen kann. Also The Division hat das, finde ich, ganz gut hinbekommen, diesen sogenannten Mingle-Player, ja, dass du das Spiel einfach alleine spielst, hast eine Story, und wenn jemand dazukommt, dann rennst du halt zu zweit im Koop rum. Anthem hat irgendwie auch so ein Modell, ist ja auch von BioWare, die ja auch bekannt sind für Stories und Charakterentwicklung, die machen das ja auch. Also ich glaube, dass das Bethesda schon auch hinbekommt, dass du als klassischer Fallout-Spieler schon auch dieses Lone-Wolf-Gefühl haben kannst, aber dann halt ab und zu mal Missionen hast, wo Leute mit dir rumrennen. Mhm. Ich glaube, dass das sogar ganz gut geht. Es wird kein Fallout-MMO, wie es jetzt The Elder Scrolls Online oder so ist, wo du halt zum Questgeber gehst und dann irgendwie 10 Wildschweine jagst. So schlimm wird's, glaube ich, nicht.
12 nuklear verseuchte Ratten. Mhm. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil das wäre einfach nichts für mich. Der große Vorteil, und das ist ja einer der wenigen Spiele, bei denen das ja auch so ist, das kommt ja dieses Jahr noch. Die meisten, die ja jetzt auf der E3 angekündigten Titel von allen bisherigen Leuten sind ja auf 2019. Also 2019 ist, da kommt ja so viel raus, angeblich. Ich meine, die Hälfte wird verschoben werden, wie immer, aber das kommt ja schon im November 2018. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Das heißt, wir werden es bald sehen.
Und es wird eine Beta vorher geben, weil es ja online ist. Also es wird schon vor November dann eine Beta geben, wo dieser Multiplayer-Part ausprobiert werden kann. Genau, Spring 2019 war noch Rage 2, haben wir gerade noch nicht dazu gesagt. Also im Frühling 2019 kommt alles.
Ja, genau. Gefühlt.
Deswegen freue ich mich, dass sie das auch wieder jetzt im November machen. Das war ja bei Fallout 4 auch schon so geil. Haben es vorgestellt und dann kam es direkt noch ein paar Monate später.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen eigentlich das, was Bethesda häufig macht, dass die sagen, okay, das und jetzt kommt's raus. Und ja, es ist auch gut. Ich glaube, das ist auch ein gutes Winterspiel wahrscheinlich dann wieder.
Und es sah auch wieder schön nach Fallout aus. Also Fallout 4 hat mich tatsächlich nicht so stark abgeholt, deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall wieder Hunger auf ein schönes Fallout-Spiel. Und wie du schon gesagt hast, es sah so sehr nach Fallout auch aus, dass man, glaube ich, dass sie da schon auch auf der sicheren Seite spielen, zu sagen, hey, wenn wir ein Experiment wagen mit dem Online- und Multiplayer, dann müssen wir zumindest das, was Fallout ausmacht, was die Leute an Fallout lieben, so dieses amerikanische Persiflage, aber gleichzeitig auch diese Nostalgia irgendwie. Sie haben ja West Virginia wirklich auch im Trailer als Song drin und diese Landschaft, dieses mehr naturverbundenes, das geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung, die Leute damit abzuholen, um ihnen das schmackhaft zu machen, dass es dann halt ein Online-Spiel sein wird. Ich bin mal gespannt. November 2018 werden wir auf jeden Fall mal in die Beta reinschauen. Ich drücke die Daumen, dass es irgendwie funktioniert. Ja, dann die weitere nächste große Marke, wenn wir jetzt gerade bei Fallout sind, hat er natürlich auch, bevor das gezeigt wurde, hat er gesagt, ja, und Skyrim, unser Versuch, Skyrim auf alle Plattformen zu bringen, wird weiter fortgeführt. Und dann kam ein sehr witziger Spot, wie Skyrim für Amazon Echo released wird und den Kühlschrank.
Ja, auch super. Da muss ich sagen, da haben sie, also da sieht man schon, dass Bethesda sich auch ein bisschen Gedanken macht, wie man so eigentlich nicht so spannende Konferenzbeiträge irgendwie aufpeppen kann. Die einen zeigen halt einfach nur Trailer nach Trailer nach Trailer. Das ist auch ein guter Ansatz, vor allem wenn du viele, viele Spiele hast. Und hier ist es so, dass sie mit so einem Comedy-Skit das auch sehr schön aufgepeppt haben. Das fand ich auch lustig, war auch von der Länge her genau richtig. Länger hätte es nicht sein dürfen, finde ich, weil sonst verliert es dann doch irgendwann diese, gerade wenn man dann so ein bisschen müde ist. Aber ich fand das schon ganz witzig. Also es hat nicht jeder Gag vielleicht gezogen, als er dann sagte, er braucht Health und hat keine Potions mehr und sagt, eat all the cheese. Und dann kommt die Frau und sagt, der Arzt hat gesagt, du sollst nicht so viel Milchprodukte essen. Ja, okay. Aber es war schon...
Das hätte schon gereicht mit dem eat all the cheese, weil jeder immer so diese Käserollen mitschleppt. Ja. Das hätte schon gereicht.
Ja, genau. Ja, aber es war insgesamt was ein schönes... Weil ja auch viele im Vorfeld immer wieder kritisiert haben, jetzt kommt Skyrim für jeden Scheiß noch raus.
Ja, ja.
Und für die Waschmaschine und für den Kühlschrank und dann machen sie sowas draus, da siehst du halt, die nehmen das Ganze auch ein bisschen mehr mit Humor und gehen aber dann trotzdem auch den Weg, da ein bisschen Geld und Zeit rein zu investieren, weil der Schauspieler und die ganze Produktion war jetzt schon ein bisschen aufwendiger, das war nichts, was die mal schnell mit dem Handy gefilmt haben.
Mhm. Das war super, das war auf dieser gleichen Production Value, wie auch diese Talkshows, die sie nachgestellt haben für Wolfenstein 2.
Ja.
Die waren ja auch auf diesem Niveau, dass sie halt sowas wie Jeopardy mit Nazis nachgespielt haben. Und das können sie wirklich gut und da haben die auch richtig Spaß dran. Also ich finde, das wertet so eine Konferenz auch total auf, wenn dann so ein Augenzwinkern-Moment dabei ist und man sich über sich selbst auch lustig machen kann. Und es war natürlich auch eine Einleitung, eine Überleitung dahingehend, dass sie natürlich was Neues zu Elder Scrolls gezeigt haben. Die Mobile-Sachen und so reden wir gleich im Anschluss, weil die jetzt nicht so mega spannend sind, aber Elder Scrolls 6 wurde tatsächlich angekündigt. Das war ganz, 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 ganz am Ende. Und mehr als ein Logo hat man eigentlich nicht mal gesehen. Es gab noch nicht mal irgendwie einen Unternamen wie Skyrim oder sowas. Das war einfach nur die Elder Scrolls 6, also das nächste große Spiel in der Fantasy-Rollenspiel-Serie. Und sie haben es halt einfach nur bestätigt, dass sie dran arbeiten. Und das ganze Internet so, yeah, geil. Aber dann so, ja, und das war's. Also mehr zeigt ihr uns nicht, dass ihr daran arbeitet. War ja auch irgendwie auch obvious. Also natürlich arbeitet ihr an Elder Scrolls 6, das hättet ihr uns jetzt auch einfach mal sagen können, war doch logisch, aber zeigt uns doch, was ihr davor habt. Das Einzige, was es gab, war die Info, das wird ein Next-Gen-Spiel und da habe ich mich dann am Kopf gekratzt, meinen sie damit schon die nächste Konsolengeneration, weil sonst wäre es ja die Current-Gen.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie genau das gemeint haben, weil sonst hätten sie es nicht so betont. Deswegen, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie nicht viel gezeigt haben. Also du hast halt so einen Flying-Camera-Shot über so eine Landschaft mit viel Hügel und Berge und so. Und sonst sieht man halt auch gar nichts. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass sie eben schon für die nächste Konsolengeneration, wenn man so möchte, entwickeln. Das zeigt für mich aber auch schon, wenn so jemand wie Bethesda anfängt, schon so weit vorauszudenken, dass es gar nicht mehr so weit hin ist anscheinend. Es deuten ja jetzt schon immer mehr Sachen darauf hin, dass die Current Gen gar nicht mehr so lange Current sein wird.
Ja, ich bin mal gespannt. Also da wird, ich konnte also gar nichts rausziehen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie das machen, ist ja klar. Aber es fehlte mir so ein bisschen, so ein kleiner Hint noch, ist es jetzt ein VR-exklusives Spiel?
Ja. Ja?
Ist es vielleicht ein Online-Rollenspiel, so wie Fallout 76? Gibt es da irgendwas, was dieses Spiel anders macht, als man bisher davon...
Ich glaube, die sind tatsächlich auch noch so früh am Anfang in der Entwicklung, dass sie es selber vielleicht noch gar nicht wissen. Ich glaube, die testen da selber noch die verschiedenen Herangehensweise aus. aus. Also das könnte gut sein, dass sie eben in alle Richtungen gerade noch so ein bisschen rumprobieren und deswegen auch gar nichts sagen können. Sonst hätten sie es bestimmt irgendwie schon in irgendeiner Weise mal angedeutet, glaube ich. Weil warum sollten sie da hinterm Berg halten, wenn sie es schon wissen? Deswegen, ja, ist halt, war ganz nett, damit nochmal mit so einem großen Titel irgendwie das Ganze abzuschließen. Aber wirklich viel hat es nicht gebracht.
Ich hatte auch das Gefühl, es war einfach nur, um die Fans zu beruhigen, dass nachher es nicht heißt, Bethesda hat kein Skyrim 2 gezeigt oder sowas. Deswegen haben sie einfach das Logo nochmal schnell reingeschmissen, so wie Nintendo das letztes Jahr gemacht hat mit Metroid Prime, wo einer gesagt hat, hey, wenn wir das nicht machen, dann lynchen die uns. Also gut, mach mal kurz ein Logo. Und genau so war es ja bei Elder Scrolls 6. Da hat man wenigstens eine Landschaft gesehen, die auch aber hätte alles sein können. Und noch weniger gab es ja zu sehen zu Starfield. Dem mythenumwogenen Science-Fiction-Spiel, die neue IP von Bethesda. Der Name schwirrte ja schon im Raum, pun intended. Und ich habe ja Bock drauf auf ein Science-Fiction-Spiel von Bethesda, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Infos gehabt, als einfach nur ein Logo zu sehen und eine abgeschossene Raumkapsel oder was
auch immer das war. Ja, also nur einfach jetzt die Bestätigung zu haben, dass es tatsächlich Starfield heißt. das ist echt ein bisschen wenig, fand ich. Also du hast halt so ein Weltraumbild, wo dann die irgendeine Sonne hinter einem Planeten so erscheint, damit man den irgendwann erkennt, und dann fährt die Kamera noch ein bisschen runter und dann hast du irgendeine Art von Kapsel oder Raumstation, die sich so ein bisschen dreht, aber sonst, also du weißt nichts, du weißt nicht, ist es First Person, ist es Third Person, ist es ein Online-Spiel, wird's nur auf einer Raumstation, wird man im Weltall rum, ist es was wie Mass Effect oder man weiß gar nichts und dann denke ich mir halt jetzt, ja, weiß ich nicht, dann vielleicht gar nicht zeigen, weil so bin ich jetzt eher so ein bisschen frustriert, dass ich nichts weiß, außer den Titel. Das hätte man auch mal irgendwo in der Pressemitteilung oder sonst irgendwie so raushauen können. Da muss ich nicht E3 Pressekonferenz für gucken, wenn das vor allem jetzt bei beiden, also sowohl bei, wenn das nur Elder Scrolls und nur das gewesen wäre, okay, vielleicht gerade noch so, aber jetzt dann beide hintereinander weg aus so, wo sie einfach nur sagen, hey, wir zeigen euch nicht nur, was wir gerade schon haben und was, sondern was in der fernen Zukunft noch kommt. Ja, gut, weiß ich nicht. Also, fand ich ein bisschen frustrierend.
Das hat sich bei Bethesda so ein bisschen durchgezogen. Also sie haben dann auch noch Wolfenstein Cyberpilot angekündigt für VR. Ein VR-exklusives Experience-Spiel, was auch immer. Im Wolfenstein-Universum haben sie auch nichts zugezeigt oder erklärt. Gab es auch nur den Namen. Und auch das Wolfenstein Youngblood wird auch ein Spin-off der Wolfenstein-Serie, was in den 80er Jahren spielt. Da hat man zumindest ein bisschen erklärt bekommen, was sie da vorhaben. Die Zwillinge von BJ Blazkowicz, die zwei Zwillingstöchter, wenn sie fast annähernd erwachsen sind oder halt gerade erwachsen, in den 80ern müssten sie dann wahrscheinlich gerade volljährig geworden sein, denke ich mal, so um die 20 rum. Und die sind die Protagonistinnen und hauen da ordentlich auf die Kacke und werden dann in den 80ern die Nazis verkloppen. Und das, finde ich, ist schon eine Prämisse, dafür bin. Also Wolfenstein Youngblood habe ich Bock drauf, aber hat man außer so einem skizzenhaften Render-Trailer auch nicht so richtig gesehen. Ist es jetzt ein Dual-Stick-Shooter? Ist es weiterhin in First Person? Wird es so die Nummer wie Wolfenstein? Wird es eher ein kleines Indie-Spiel? Das hat man da nicht so richtig rauslesen können, ehrlich gesagt.
Ja, wobei, also ich habe es schon so verstanden, dass es einfach ein Standalone-DLC zu Wolfenstein ist und dementsprechend.
So wie The New Blood oder sowas, ja.
Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es dieselbe Perspektive und alles sein wird, nur dass es halt was Geiles, ein Koop-Ding ist. Also da habe ich echt richtig Bock drauf. Und wenn
Standalone. Stimmt, das war die Neuigkeit. Stimmt.
Genau. Ja. Das hattest du halt vorher noch gar nicht. Und Koop habe ich ja sowieso, werde ich sofort hellhörig. dass es dazu noch Standalone ist, finde ich auch super. Dann muss nicht beide irgendwie vorher schon nochmal das andere Spiel haben, sondern man kann sich ein Ding kaufen und dann zusammen spielen. Wie das dann genau aussieht, muss man gucken, aber ich habe Bock drauf, auf jeden Fall.
Aber es wurde nicht bestätigt oder auch nicht gezeigt, dass es ein First-Person-Shooter ist. Ich hatte irgendwie den Vibe, ich weiß nicht warum, dass das sowas werden könnte, wo man so von der isometrischen Sicht von oben drauf guckt und dann quasi à la Dual-Stick-Shooter zu zweit durch so Räume geht. Irgendwie hatte ich diesen Flair daraus gespürt, aber ich kann ja auch nicht genau erklären, warum, weil es gab keine Anzeichen dafür. Aber es fühlte sich eben nicht an wie ein First-Person-Shooter. Keine Ahnung.
Irgendwie, ja, es liegt auch so ein bisschen daran, dass, also die eine hat ja die ganze Zeit nur geboxt und hat dann so, genau. so ein eher Powersuit-mäßig und erst am Ende hatten sie dann beide so Wummen in der Hand, mehr oder weniger. Ja, es ist noch nicht ganz klar. Es ist noch nicht ganz klar, aber ich hatte das einfach jetzt so als DLC verstanden. Aber wenn das ein völlig eigenständiges Spiel einfach wird, dann kann es natürlich auch eine völlig andere Optik haben. Das stimmt so wie diese vielleicht so wie diese Tomb Raider Spiele, die da vor ein paar Jahren rauskamen.
Genau. Kommt auch erst 2019, also müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Aber auf jeden Fall eine coole Idee und vor allem die Message von Pete Hines war halt geil. Sie haben ja auch nicht zurückgehalten. Es gab ein paar Mal das Wort Fuck auf der Bühne und so weiter, was ich auch cool finde, weil es ja ihre eigene Show ist. Da müssen sie sich natürlich auch nicht zensieren. Und es gab ja diese Kontroverse, in Anführungszeichen, dass sich manche tatsächlich darüber mokiert haben, dass die Rechten, Alt-Rights oder was auch immer, es komisch fanden, dass jetzt Bethesda sich hinstellt und es auf einmal gegen Nazis geht, obwohl das ja schon immer bei Wolfenstein das Thema war. Und Pete Hines hat sich da auch echt nicht an Karren pissen lassen und hat sich nochmal ganz klar positioniert für Bethesda und seine Meinung klar und deutlich gemacht. Wir sind hier, um auf allen Systemen dafür zu sorgen, dass man Nazis in die Fresse haut. Und das fand ich richtig geil.
Ja, das finde ich super. Das hat mich auch positiv beeindruckt, muss ich sagen. Was einigen Leuten aufgefallen ist, dass alles, was irgendwie mit Wolfenstein zu tun hatte, jetzt bei den Präsentationen trotzdem symbolfrei war, sondern dass man eher dieses angepasste Symbol, da scheinen sie schon eher auf internationale Sachen zu reagieren zu haben, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen, dass es auch überall vorzeigbar ist anscheinend. Ist jetzt
also, dass da keine ein Hakenkreuz oder so zu sehen waren, genau.
Ja. Genau. Ist mir persönlich aber auch wurscht erstmal, kann man natürlich auch einfach sehen, okay, die wollen einfach international, dass das sich verbreitet und möglichst überall gezeigt werden kann. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen ein Marketing-Ding gewesen, strategisch, aber hat mich jetzt nicht gestört, dass da jetzt keiner Hakenkreuz
drin war, ehrlich gesagt. Das geht ja auch dann, wenn du halt einen Screenshot dann siehst, wie Pete Hines da steht und im Hintergrund ein Hakenkreuz, das ist ja auch aus PR-Sicht vielleicht nicht unbedingt immer so geschickt, wenn das aus dem Kontext gerissen dann irgendwo präsentiert wird.
Ja,
und gerade die internationale Presse ist natürlich auch schwierig, dann die müssen ja bei Wolfenstein auch immer separate Screenshots liefern und so weiter. Also von daher kann man das schon verstehen, dass sie bei so einer Live-Show da keine Risiken eingehen oder so.
Ja.
Genau. Sonst Wolfenstein, wie gesagt, dieses Youngblood und diese VR-Geschichte wurde angekündigt. Ansonsten eher so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, wie toll sich die Spiele alle verkauft haben. Dann Doom, genau, Doom 2 wurde gezeigt. Ich interpretiere es zumindest so als Doom 2. Der Name 2 fällt weg, weil keine Ahnung warum. Doom wurde ja quasi rebooted, der Name wieder quasi resettet und das Neue heißt jetzt Doom Eternal. Wird, denke ich, haben sie auch so gesagt, eine Fortführung dessen, was sie da mit Doom begonnen haben. Warum jetzt der Name Eternal und nicht 2, ist halt Marketing.
Ja, ich denke auch. Es ist halt so wie Halo Infinite, Doom Eternal, alles ist jetzt für immer.
Ja,
nichts genau. Mehr, es kann nichts mehr enden. Und es wollen halt wahrscheinlich einfach so ein bisschen gegen diesen Vorwurf vielleicht auch, der immer wieder aufkommt, dass alles nur noch Fortsetzungen sind. Und so klingt es halt wie ein eigenständigeres, neueres Spiel, auch wenn es eigentlich wirklich nur die Fortsetzung ist. Aber es scheint ja so, dass einfach die Doom-Dimension über die Erde hinweggefallen ist und man sie jetzt wieder zurückerobern muss oder so. So wirkt es auch in dem Trailer. Also ansonsten ist es halt einfach Doom. Also da kann man gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es war halt.
Ja, und Doom hat ja auch alles richtig gemacht vor 2 Jahren oder wann das genau rauskam. Von daher ist es ja auch völlig nachvollziehbar, dass sie da dran anknüpfen wollen und sah ja auch vielversprechend aus. Mhm. Also wer das, was sie mit Doom 1 jetzt bis jetzt richtig gemacht haben, das wird da fortgeführt und alles halt ein bisschen größer und mächtiger noch und eternaliger.
Genau.
Das Wort erfinde ich jetzt einfach.
Eternaliger. Man hat keinen Gameplay gesehen, das sparen sie sich für ihre eigenes Festival quasi auch für die QuakeCon.
Genau.
Aber der Render-Trailer hat auf jeden Fall auch schon ausgereicht, dass die Leute die Doom feiern, die feiern natürlich auch Doom Eternal.
Dann Quake, gutes Stichwort. Quake Champions muss natürlich immer auch gezeigt werden. Ist ja jetzt seit gefühlt 800 Jahren irgendwie in der Beta. Das rein basierte Online-Spiel, also der so ein bisschen in die, naja, also halt kein Quake mit Singleplayer-Content, sondern Quake Champions, was früher Quake Arena und so war, ist ja durchaus jetzt auch nicht unerfolgreich, hat zumindest einige Spieler, ist auch lebendig, wird ständig mit Updates versorgt und so weiter und macht auch Spaß. Also ich habe das auch mal eine Zeit lang ausprobiert und gespielt, war auch auf einem Event und es ist schon cool. Es ist wirklich rasend schnell und verspricht halt oder hält halt auch dieses Versprechen so, der schnellste Multiplayer-Shooter zu sein und geht halt so ein bisschen in die Hero-Shooter-Ecke. Also du hast verschiedene Charaktere, die verschiedene Dinge, Spezialfähigkeiten haben, aber geht natürlich in erster Linie trotzdem um Deathmatch und One gegen One. Da haben sie so ein bisschen was Neues gezeigt und haben gesagt, du kannst es jetzt kostenlos runterladen. Es ist ja ein Spiel, was quasi Free-to-Play ist, aber du kannst dir dann halt eben diese Charaktere freischalten. Und ich habe es nicht ganz verstanden, aber sie haben gesagt, jetzt ist es irgendwie kostenlos und nach der Trial darfst du es dann auch behalten. Aber es ist doch eigentlich kostenlos. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was sie da jetzt als großen Deal irgendwie angekündigt haben.
Ich glaube, dass du tatsächlich von die Charaktere, die haben da drei oder vier. Ich glaube, vier unterschiedliche Charaktere gezeigt. Und ich hatte das so verstanden, dass du die quasi kostenlos runterladen kannst. Und die
bekommst du als Bonus dann dafür.
Behalten. Genau. So habe ich das verstanden. Weil wenn das immer ne, ist als Free-to-Play, wäre das sonst irgendwie eine sehr seltsame Ankündigung gewesen. So habe ich das verstanden. Ich kann das einfach nicht. Also ich bin da einfach viel zu schlecht.
Ich bin zu alt inzwischen dafür. Ich konnte es mal, aber ich bin zu alt
Für den Reflex. Nee, Quake konnte ich früher auch schon nicht. Ich war einfach zu langsam und nicht schnell und in der in den Reflexen drin. Ich konnte gerade so früher mal Counter-Strike halbwegs gut spielen, aber Quake war mir immer zu schnell. Ich habe gerne Unreal Tournament gespielt, da konnte ich einfach rumholzen.
Ja, aber das kannst du bei Quake tatsächlich auch. Das ist halt sehr schnell, aber es hat wirklich so die klassischen Medpacks, die rumliegen und diese Quad-Damage-Sachen. Es macht schon ordentlich Spaß. Also wer mal Bock hatte, da reinzugucken, ich glaube, jetzt ist eine ganz gute Gelegenheit, sich zumindest auch mal da mit diesen Charakteren auszuprobieren. Und wer einen Blick reinwerfen möchte, hat, glaube ich, jetzt eine ganz gute Gelegenheit dafür. Genau, aber es war relativ kurz, also sie haben es jetzt nicht irgendwie mega ausgebadet, es gab auch keine peinlichen, wir wollen den E-Sport-Markt erobern, Sequenzen oder sowas, kam nur kurz auf die Bühne, hat gesagt, ladet's runter, kostenlos und tschüss, bis nächstes Mal und mehr dann wahrscheinlich auch auf der QuakeCon, wo das dann halt ein größeres Thema ist. Dann gab's noch Prey, hat mich ja sehr begeistert, das Spiel von den Arcane Studios, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, diese Marke neu interpretiert auf dieser Raumstation und die hatten auch ein ganz nettes, sympathisches Auftreten, sie haben sich erstmal bedankt dafür, wie gut Prey aufgenommen wurde und so weiter und haben dann drei neue Spielmodi vorgestellt, was ich jetzt relativ enttäuschend fand, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass wir vielleicht einen coolen neuen Singleplayer-DLC bekommen oder sogar Prey 2, was ja eigentlich durchaus sinnvoll wäre, da diese Marke weiter auszubauen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Es gab nur in Anführungszeichen drei neue Spielmodi, die auch ab sofort verfügbar sind, die aber eigentlich eher den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also kannst dann halt wählen zwischen dem Story-Mode, New Game Plus, dass du quasi nach dem Spiel nochmal neu rein kannst, aber deine Sachen behältst, was wirklich sehr oft gewünscht wurde anscheinend, und einen Survival-Modus, also so einen Hardcore-Modus. Und das hat mich jetzt überhaupt nicht groß angesprochen, aber sie haben auch einen komplett neuen Mooncrash Endless Run Modus angekündigt. Hat der dich irgendwie angemacht? Hat der dich angesprochen?
Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was es genau ist. Es ist ja ein DLC, ist ja ein Add-on. Und dann dachte ich erst, ist es jetzt ein Story DLC, der eben auf diesem Mond spielt? Oder was genau soll das sein? Und dann kam ja immer wieder Reboot. Und dann habe ich erst so langsam verstanden, okay, das ist halt wirklich so, du musst versuchen, so weit wie möglich zu kommen, also so ein bisschen wie dieses Minute, dieses Spiel, dieses kleinere Indie-Spiel, was vor kurzem rausgekommen ist, dass man einfach immer nur begrenzt Zeit oder Möglichkeiten hat und immer verschiedene Wege, verschiedene Arten dasselbe zu spielen, weil es halt nur eine Simulation ist quasi. Also du hast ja am Anfang vom Hauptspiel, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so der krasse Spoiler, da ist ja das auch, geht es ja auch so ein bisschen in eine Simulationsrichtung. Und das machen die jetzt quasi als kompletten eigenen Modus. Und ich glaube nicht, dass mich das jetzt reizt, das Spiel nochmal in die Hand zu nehmen, ehrlich gesagt. Ich bin aber persönlich auch nicht ganz so begeistert gewesen wie du und andere. Ich fand's okay, ich fand's gut. Mir war es zu lang und zu zäh und ein bisschen zu, für Science-Fiction-Stoffe, ein bisschen zu unkreativ, um zu sagen, boah, das habe ich ja noch nie gehört. dieser Plot-Twist. Deswegen reizt mich jetzt Mooncrash nicht, das Spiel nochmal in die Hand zu nehmen. Die Modi fand ich auch so ein bisschen, meh, naja, hätten sie eigentlich auch von Anfang an dazu machen können. Ne? Also das wäre vielleicht sogar noch, also ich meine, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich mag diese Story Exploration Games sehr gerne, das, was von vielen anderen gerne mal so ein bisschen abfällig Walking Simulator genannt wird. Und vielleicht hätte mir das Spiel ein bisschen besser gefallen, das Hauptspiel, wenn ich von Anfang an so einen Story-Mode gehabt hätte, wo ich mich nicht durch viele Kämpfe so ein bisschen durchquälen muss. Also schade, dass es nicht schon früher kommt. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, noch gar nichts, ist es auf jeden Fall ein zusätzlicher Anreiz, das in die Hand zu nehmen, ja.
Genau. Und dieser DLC, der spricht irgendwie halt genau das an, was mich beim Spiel am wenigsten interessiert hat, nämlich die Action. Also ich fand's halt geil in Prey, wie du schon gesagt hast, das ein bisschen so wie ein Walking Simulator zu spielen mit ein bisschen mehr Action und Kämpfen. Aber diese Mooncrash-Geschichte, die konzentriert sich ja komplett auf den Kampf. Ja, also dich da irgendwie durchzubeißen und durchzuboxen und so eine Art Permadeath zu haben, dass wenn du halt stirbst, musst du wieder von vorne anfangen und probierst dann halt mal eine andere Waffe oder einen anderen Weg oder schleichst dich da mal vorbei oder gehst mal full in oder sowas. Und das reizt mich überhaupt gar nicht, das irgendwie auszuprobieren, weil das war nicht das, was mich bei Prey interessiert hat. Mich hat diese Raumbasis interessiert, mich hat diese Mythologie dahinter interessiert, dieses Erkunden und ab und zu mal diese Momente zu haben, oh, da ist ein Mimik und jetzt wird es irgendwie spannend und ich bin in Gefahr. Aber das jetzt so voll auf die Action zu trimmen, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, und ob diese Zielgruppe überhaupt existiert bei Prey. Das frage ich mich halt.
Ja. Naja, ich meine, es gibt schon noch eine ziemlich große Gruppe, glaube ich, die der Originalidee von Prey Reboot ein bisschen hinterher trauert. Das ist ja jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten, es kommt ja immer wieder so ab und zu Footage von dem original geplanten Spiel, wo man ja dieser komische, was war das, Kopfgeldjäger oder Ranger oder so ist, hätte sein können. Und ich glaube, dass die vielleicht die Zielgruppe dafür ist. Und genauso geht's ja auch so ein bisschen, ist ja noch ein Multiplayer auch noch dazu gekommen oder kommt jetzt dazu, wo ich mir auch denke, also Prey als Multiplayer ist für mich genauso unsinnig wie dieser Endless Runner, wobei ich es ganz witzig finde, dass der Multiplayer nicht einfach alle ballern sich gegenseitig ab ist, sondern dass man halt irgendwie ein Mensch und vier Mimics oder so ist.
Genau, das ist wenigstens eine coole Idee. Hört sich so ein bisschen nach Evolve oder sowas an. Also vier gegen eins. Einer ist der Mensch und die anderen können Mimics sein. Und Mimics, wer das Spiel nicht gespielt hat, ist die Alien-Rasse, die Mimicry-mäßig sich in eine Kaffeetasse verwandeln kann. Das heißt also, du kannst durch dieses Spiel laufen, durch diese Raumbasis, und dann kann es halt sein, dass die Kaffeetasse dich auf einmal angreift oder ein Frühstückscroissant. Das könnte zumindest ganz gut funktionieren, wenn man halt auf diesen PvP-Modus Bock hat. Ich glaube, es kommt zu spät, da jetzt irgendwie noch groß Leute vom Hocker zu hauen, aber zumindest die Idee passt halt gut in dieses Prey-Universum, sich was auszudenken, was diesen PvP-Modus irgendwie auch rechtfertigt. Also Typhon Hunter heißt der Modus, und zumindest der könnte, glaube ich, ganz Spaß machen, aber wie gesagt, ich glaube, dass das jetzt niemanden mehr groß interessieren wird, weil so ein Riesenerfolg war jetzt Prey auch nicht.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall jetzt so ein bisschen skeptisch, ob es tatsächlich dann nochmal ein Prey 2 geben wird. Ja. Wenn die jetzt die Ressourcen in solche, ich nenne es jetzt mal, kleineren Dinge stecken, die jetzt mit dem Hauptspiel auch nicht mehr so viel zu tun haben, dann frage ich mich halt schon, ob sie überhaupt danach jetzt noch in den zweiten Teil investieren. Ich meine, andererseits ist es schon so, dass wenn Bethesda mal was angefangen hat, dass sie dann meistens schon mehr als ein Spiel draus machen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob Prey 2 kommen wird. Also da hätte ich jetzt auch damit gerechnet, dass wenn es kommt, dass jetzt zumindest irgendwas in die Richtung mal angedeutet wird oder so, und jetzt bin ich eher skeptisch, muss ich sagen.
Gut, aber auf Rage 2 mussten wir auch einige Jahre warten, also vielleicht kommt es in 5 Jahren dann mal wieder.
Ja, das stimmt, das kann natürlich sein.
Gut, dann gab es ein paar Neuigkeiten zu The Elder Scrolls Legends. Das ist das Kartenspiel, was so ein bisschen in die Hearthstone-Ecke geht, oder Gwent. Haben sie einfach nur so kurz angekündigt, dass es jetzt eben halt auch für die Konsolen kommt, was für ein geiles Kartenspiel das ist. Yada, yada, yada. Dann kam auch noch jemand von The Elder Scrolls Online, dem richtigen MMO im Elder Scrolls-Universum, hat 11 Millionen Spieler, das hat mich tatsächlich überrascht, dass es so viele sind. Scheint wohl tatsächlich auch ein Erfolg für Bethesda zu sein. Macht mich nicht wirklich an, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Es wurde halt ein neuer DLC angekündigt, der neue Missionen und so bringt, und ein neuer Story-DLC, der halt ein neues Gebiet irgendwie ins Spiel bringt. War, glaube ich, für Leute, die das Spiel mögen, schön zu sehen und interessant und ein gutes Signal, dass dieses TESO auch weiterhin irgendwie gepflegt und gepampert wird von Bethesda. Der hat mir ein bisschen zu lang irgendwie geredet, dafür, dass es halt dann doch irgendwie ein sehr nischiges Subgenre ist in diesem Bereich.
Ja, es ist halt, also mich hat es auch überrascht, 11 Millionen hätte ich nicht gedacht, weil ich echt in meiner Bubble kaum jemanden kenne. Ich glaube, ich habe nur eine in meiner engeren Bubble, die das mal gespielt hat und immer wieder mal reinschaut. Aber die sagt auch, es ist total blöd, wenn du niemanden hast aus deinem echt, also aus deinem physischen Freundeskreis, mit dem du das öfter spielst. Also du brauchst irgendwie eine feste Gruppe, damit es dauerhaft Spaß macht. Und das ist ja dasselbe wie mit World of Warcraft auch. Und da ist es halt schon auch so, dass das System dasselbe ist. Da kommt halt dann jetzt immer wieder ein neues Add-on, Story-DLC, neues Gebiet. Level-Cap wird vielleicht nochmal erhöht oder so. Und das ist dann nicht mehr so die Riesen-News. Andererseits kann ich halt verstehen, wenn 11 Millionen Leute das Spiel aktiv spielen, dann kann ich auch verstehen, dass die ein paar Minuten länger darauf verwenden wollen. Weil diese 11 Millionen schauen sich das wahrscheinlich auch alle an. Also mir war es auch persönlich zu lang. Aber für alle Leute, die das aktiv spielen, war das wahrscheinlich schon das Highlight der Pressekonferenz. Mich hat es aber jetzt auch nicht dazu gebracht zu sagen, wow, jetzt spiel ich's aber.
Nee, das war auch tatsächlich nicht, hat man auch gemerkt, dass sie damit nicht versucht haben, neue Leute zu Elder Scrolls zu bekommen. Neue Leute zu akquirieren für die Marke an sich ist auf jeden Fall das Ziel des nächsten Spiels, nämlich The Elder Scrolls Blades, ein exklusives, entwickeltes Rollenspiel für Mobile Devices, beziehungsweise man hat jetzt nur iOS gesehen, also sie haben irgendwie explizit immer iPhone X gezeigt, weil ich glaube, dass da auch die Grafikleistung entsprechend nötig für sein wird. Kann durchaus sein, dass es vielleicht für neuere iOS-Geräte exklusiv sein wird, aber zumindest Bethesda ist ja schon immer sehr aktiv da dran, eben auch möglichst viele Systeme zu bedienen. Sie haben ganz oft über die Switch geredet, auch in dieser PK. Und Elder Scrolls Blades wird ein neues Spiel in diesem Universum, aber eben mit einer reinen Touch-Steuerung, die tatsächlich sogar auch hochkant funktioniert, was dem Pete Hines irgendwie besonders wichtig war, damit die andere Hand frei ist, für was auch immer, dass man es in Meetings und so spielen kann. Und ja, also die Häme und der Spott kamen natürlich sofort bei Social Media, ein Handyspiel. Aber zumindest für ein Handygame sah es tatsächlich irgendwie aus, als hätten sie sich da recht hohe Ansprüche gesetzt, da einigermaßen umfangreiches Rollenspiel da rein zu gießen, oder? Also es war jetzt nicht so schlecht,
überhaupt,
was sie
überhaupt
da gezeigt
nicht. Die Grafik ist extrem krass. Also wenn Mobile Devices das heutzutage so leisten können und das auch ruckelfrei dann später läuft und so, muss man schon sagen, wow, okay, das sind halt einfach dann wie PCs auch, die sind dann Hochleistungsmaschinen. Das Ding, was ich, also erstens mal, wie viele Leute haben bisher ein iPhone X oder können sie es leisten, sich jetzt eins zu holen und werden die dann sowas spielen? Also, das weiß ich nicht. Ich glaube, da frage ich mich halt, wie kann sich das irgendwie amortisieren, weil das ist ja auch kostenlos. Das hat mich total überrascht. Ich habe gedacht, okay, das kostet dann aber auch 14 Euro oder 10 oder 5 oder irgendwas, weil wie refinanzieren die denn so einen krassen Aufwand? Also das gibt es dann In-App-Käufe, Lootboxen?
Ja, bestimmt.
oder wie soll das funktionieren?
Nee, das wird sich wahrscheinlich auch durch Zusatzverkäufe, also durch kosmetische Items oder so rechnen, weil du kannst gegenseitig dich dann besuchen in deinen Städten. Es wird so eine Art Stadtbaumodus auch geben, wo du dann eben Gebäude ausbaust und so weiter. Wahrscheinlich kannst du das einerseits eben machen über Erfahrungspunkte oder Ingame-Währung, aber du kannst dadurch dann wahrscheinlich auch Sachen zusätzlich kaufen, um deine Stadt zu verschönern. Also ich denke, dass es halt in diese Richtung gehen wird. Oder was weiß ich, Goldpakete zu kaufen, um dir bessere Schwerter oder so frühzeitig zu kaufen. Also das ist ja jetzt kein unbekanntes Geschäftsmodell, aber es ist natürlich auch eine Investition. Also wenn du die Elder Scrolls Marke mit so einem Spiel an eine neue Zielgruppe heranführst, dann sind das auch alles Kandidaten, die dann eben The Elder Scrolls Legends, also das Kartenspiel, sich vielleicht mal anschauen, weil sie das Universum kennen, Skyrim für die Switch oder so vielleicht dann kaufen und natürlich auch potenziell neue Zielgruppe sind für das Elder Scrolls 6, was dann irgendwann mal kommt, weil dann kennst du diesen Namen halt und kennst das Universum und kennst die Welt. Also das ist ganz klar eine Investition in die Marke natürlich auch und in die Forschung auch, was man mit Mobile Games halt einfach machen kann.
Ja, ich bin auch schon deswegen ein bisschen überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass diese Mobile Devices immer noch so wichtig für die Leute sind, weil das war ja jetzt längere Zeit nicht so, dass da jetzt so große Publisher so viel Aufwand reingesteckt haben in so große Sachen. Da kam halt eher so Pokémon Go und Mario Endless Runner Sachen, die dann auch mega erfolgreich für eine kurze Zeit waren, weil sie einen Hype hatten und dann wieder wegfallen. Und da ist es natürlich schon echt auch, glaube ich, ein Risiko. Klar ist es eine Investition in die Marke, aber ich meine, es wird sich zeigen, ob das wirklich so viele Spiele. Ich meine, weil das eigentliche Spiel, was sie da gezeigt haben, wie zum Beispiel die Kämpfe funktionieren, die man so mit Swipen dann steuern kann, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so viel Bock macht, ehrlich gesagt. Das wirkte mir schon sehr, ich meine, klar, Elder Scrolls Kampfsystem ist auch nicht, ist generell nicht so mega ausgefeilt im Vergleich zu vielen anderen, aber das wirkte halt noch simpler. Und ich weiß nicht, ob, also ich fand das schon ein bisschen absurd zu sagen, man kann es hochkant und im Meeting spielen. Also da siehst du halt auch, okay, die Amis gehen an Meetings vielleicht auch ein bisschen anders ran als wir. Also ich glaube, wenn irgendwo in Deutschland jemand im Meeting Elder Scrolls Online auf seinem iPhone X spielt, dann ist er nicht mehr so lange in diesem Unternehmen.
Aber zu deinem Punkt, ob das Leute spielen, da noch ein wichtig, das haben sie in der PK ja selber auch erklärt, Fallout Shelter, erinnerst du dich, vor 3 oder 4 Jahren, ich glaube bei der ersten, genau, vor 4 Jahren, das war ja Jubiläum, wurde Fallout Shelter gezeigt als Shadow Drop, also konnte man an dem Abend ja dann auch direkt für Mobile Games runterladen, so ein kleiner Sims-artiges Aufbauspielchen im Fallout-Universum für Mobile-Geräte, so sieht man von der Seite seinen Bunker, kommt jetzt auch für die Switch raus, ist jetzt auch ab heute eben für die Switch verfügbar und für PlayStation und Konsolen und so weiter. Und dieses Spiel haben auf Mobile-Geräten 130 Millionen Leute inzwischen heruntergeladen und gespielt, ist ein riesen finanzieller Erfolg für Bethesda, natürlich auch ein Imagegewinn und gibt ihnen natürlich auch absolut recht zu sagen, macht weiter in diesem Mobile-Bereich. Pete Hines hat gesagt, 130 Millionen Leute haben Fallout Shelter gespielt. Das ist mehr als alle anderen Spiele, die wir jemals released haben, zusammengenommen. Das ist unser erfolgreichstes Spiel, wenn man von den Spielerzahlen ausgeht. Und das ist natürlich ein Brett. Also, das sagt jetzt nichts über die Qualität aus dieses Spiels, aber es ist natürlich ganz klar, als Investor und als Manager einer Firma, dass du mit dieser Zahl weiter arbeiten musst. Also da wird natürlich jeder im Unternehmen sagen, hör mal zu, von diesen 130 Millionen, selbst wenn da nur 1% irgendwas kaufen, dann damit können wir Elder Scrolls 6 finanzieren. Ja, also bringt mal gefälligst jetzt irgendwie hier irgendwas in dieser Marke auch noch aufs Handy.
Ja, ist natürlich erstmal eine große Schlagzahl. Aber du hast ja selber schon gesagt, es sagt ja nichts über das Spiel selber aus. Es kann ja auch sein, dass die Leute sich das runterladen und nicht einmal aufmachen oder nach einem Tag wieder weglegen. Also es ist eine sehr schwammig im Sinne von nicht sehr aussagekräftige Zahl, außer dass es halt...
Aber es sagt was über die Zielgruppe, das meinte ich eben. Das ist auf jeden Fall gegeben.
Ja, auf jeden Fall, aber auch da muss man halt unterscheiden, dass, finde ich, Fallout Shelter ein völlig anderes Spiel ist, als es jetzt das Elder Scrolls Blades. Das ist ja, Elder Scrolls Blades ist ja aus Ego-Perspektive Fantasy-Rollenspiel mit Kämpfen und so weiter. Und das andere, hast du ja gesagt, ist eher so ein Sims-artiges Management-Spiel in so einer lustigen Zeichentrick-Optik und so. Das sind die Zielgruppen, glaube ich, nicht deckungsgleich.
Ja, das stimmt. Das Elder Scrolls Blades geht eher in eine klassische Gamer-Ecke, während Fallout Shelter tatsächlich so ein Spiel ist, was du im Meeting spielen kannst, ohne was zu verpassen.
Genau. Und das meine ich. Also ich weiß halt nicht, ob die Leute, die dann tatsächlich so die klassischen Gamer-Leute sind, ob die dann nicht lieber ein richtiges Elder Scrolls auf einem Konsole oder PC spielen wollen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sie das so groß ausbauen. Also siehst du ja auch daran, dass Fallout Shelter jetzt nochmal für andere Konsolen erhältlich ist. Ich meine, für Nintendo Switch ist es wahrscheinlich perfekt.
Ja.
Das ist ja auch einfach, das ist ja auch die Frage, was passt eigentlich, also eigentlich muss alles mittlerweile für Nintendo Switch rauskommen. Also da war es nur eine Frage der Zeit, dass das passiert.
Gut, wir haben alle Spiele abgearbeitet. Wie hat es dir denn so fazitmäßig gefallen? Fandest du es gut? Fandest du es mittelmäßig? Gab es irgendwie Highlights? Was ist dein Fazit?
Es ist halt schon so, dass Bethesda sehr Ego-Shooter-lastig ist und das nicht mein Favorite-Genre ist einfach. Deswegen waren für mich jetzt nicht so die Mega-Highlights dabei. Also am meisten angemacht hat mich Rage 2. Muss ich mal schauen, ob es mir dann beim Spielen auch genauso viel Spaß macht, dass es mich dauerhaft begeistern kann, weil bei Mad Max war ja der Unterschied, dass du es Third Person gespielt hast, was für mich eigentlich so das Go-To-Genre immer ist oder die Perspektive. Ich habe mich über das Wolfenstein 2 gefreut und was mich allgemein echt genervt hat, war, als Todd dann auf die Bühne kam, der ausführende Produzent von
Todd Howard,
und der ist ja ständig immer hin und her gelaufen. Das war für mich so, das war so anstrengend für mich. Also da hat mir die Präsentation nicht so gefallen. Insgesamt war es aber eine kompakte Pressekonferenz, die wenig Längen hatte und irgendwie ständig auch so, also es war abwechslungsreich genug, wenn man so grundsätzlich diese Richtung eingeschlagen hat. Für mich war jetzt nicht, wie gesagt, nicht so das Mega-Highlight, wo ich sage, boah, 5 Spiele und auf alle habe ich mega Bock, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, interessiert mich gar nichts. Diese ganzen kleineren Sachen wie diese Mobile Devices ist nichts für mich, aber ich bin mal gespannt, was da bei den großen Marken jetzt noch rauskommt und was man von Fallout vielleicht noch so sieht. Insgesamt war es eine solide Vorstellung, was so auf dem Zettel steht, ja.
Also ich würde es tatsächlich ein bisschen positiver sehen, weil ich halt genau, es sind genau die Spiele, die mich irgendwie ansprechen. Ich habe mega Bock auf Rage 2, ich habe Bock auf diese Koop-Geschichte in Wolfenstein mit Youngblood, das hat mich total angesprochen. Ich mag diese Experimente, diese Wagen mit eben diesen Mobile Games, aber eben auch ein Wolfenstein VR-exklusives Spiel und so weiter, spricht mich total an. Und natürlich auch Fallout bin ich zumindest noch nicht ganz so euphorisch, wie ich damals bei Fallout 4 war, liegt aber auch daran, dass mich Fallout 4 halt dann im Endeffekt dann irgendwie enttäuscht hat, weil ich halt immer noch New Vegas für das beste Fallout halte aus der Bethesda-Ära. Und deswegen bin ich mal ein bisschen zurückhaltend und bremse meine Euphorie, was Fallout 76 angeht. Aber ich mag an Bethesda, dass sie einfach Experimente wagen, dass sie mutig vorangehen und einfach Neues wagen mit ihren Marken. Und von daher bin ich da auf jeden Fall optimistisch und positiv eingestellt, dass sie damit Fallout den Next Level sozusagen erreichen für diese Marke. Weil, wie du schon gesagt hast, nochmal einfach ein neueres, größeres Fallout 4 hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gebraucht. Dazu ist noch viel zu viel Content in Fallout 4 drin, den ich nicht gesehen habe. Von daher ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Starke Marken, starke Präsentation fand ich auf jeden Fall. Bethesda hat sich gut positioniert und gut aufgestellt. Ich fand die Präsentation auch durchweg lustig zwischendurch. Es hatte diese persönlichen Momente mit den Leuten, die irgendwie kleine Blackouts hatten. Es hatte sehr menschliche Momente ganz am Anfang, wo sie wirklich auch Mitarbeiter der Firma gezeigt haben. Das ist natürlich auch sehr amerikanisch gewesen, aber ich find's toll, auch einfach daran zu denken, dass es halt nicht einfach nur Todd Howard ist, der dieses Spiel entwickelt, oder Pete Hines, sondern da wirklich auch gezeigt wurde, von der Sekretärin bis zum Coder, die da irgendwie zusammen eine Familie sind. Und das nehme ich denen auch irgendwie ab, dass halt dieses Gemeinschaftsgefühl da irgendwie hochgestellt wird. Also fand ich durchweg rund. Es hatte zwischendurch ein paar Längen, fand ich, als Todd Howard, der war arg lang auf der Bühne. Und dann so lange dieser Build-up und immer noch mal ein Witzchen und sehr viel künstlerische Pause und dann kommt nur ein Logo für Starfield. Das fand ich dann irgendwie einen Anti-Climax. Also da hätte man es ein bisschen knapper und straffer noch machen können, um dann die Zeit zu nutzen, vielleicht noch ein bisschen mehr Futter. Also das wäre mein einziger Kritikpunkt, dieses wenig Anfüttern bei Starfield und Elder Scrolls 6. Das hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Fleisch noch hinwerfen können an den Knochen.
Ja, mir fehlte halt wirklich diese eine riesengroße Sache. Und das hätte Starfield sein können, wenn sie mehr davon gezeigt hätten. So war es halt für mich halt so eine solide Fortführung von dem, was sie haben. Also es sind ja viele Fortsetzungen oder Add-ons, Erweiterungen, andere, wie du schon gesagt hast, so Weiterentwicklungen. Aber so das richtig krass Neue hat mir halt jetzt gefehlt, weil man von dem Starfield nichts gesehen hat. Deswegen wirkt es für mich auch jetzt nicht so wie, wow, die nächste neue IP, die wird richtig geil. Sondern, ist halt ein Name, ein Logo. Also das ist das, was mir wirklich am meisten gefehlt hatte. Wenn sie da ein bisschen mehr hätte ich gesagt, boah, richtig gut. So war es für mich eben solide, weil es die Kontinuierung von dem, was sie schon haben, Fortsetzungen und so weiter, das ist gut, das können die auch. Und aber es reicht für mich jetzt nicht, in Hype-Ekstase zu verfallen.
Wunderbar. Gut, das war's mit unserer Besprechung zur Bethesda E3 2018 Präsentation. Wir machen natürlich fleißig weiter. Heute Abend kommt Ubisoft und dann mitten in der Nacht auch Sony. Das heißt, die werden wir auch natürlich mit einem eigenen Podcast besprechen. Square Enix kommt auch noch zwischendurch, aber das ist zu knapp, um da noch direkt dann zu podcasten. Das heißt, Square Enix, weil es eben nicht ganz so wichtig ist, meiner Meinung nach, da hat man ja auch schon viel gesehen, wie Ubisoft und Sony, werden wir ein bisschen zeitversetzt dann hinten nachreichen, weil wir dann erstmal über Ubisoft und Sony sprechen. Und wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, natürlich auch nach der E3, dann schaut mal bei patreon.com vorbei /insertmoin oder bei steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr uns abonnieren und einen kleinen Betrag dalassen, damit wir auch weiter in Zukunft hier fleißig podcasten können. Und dann bekommt ihr von Montag bis Samstag jeweils eine frische Folge, die dann exklusiv auch für Abonnenten ist. Aber diese Woche könnt ihr uns noch frei zugänglich hören. Die E3-Themenwoche wird kostenlos für alle verfügbar sein. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann sagt, hey, das gefällt mir, was die da machen. Die möchte ich unterstützen und weiter begleiten. So, das war's. Wir hören uns später. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde schlafen. Und dann sehen wir uns in frisch und ausgeruht heute Abend bei Ubisoft wieder. Vielen Dank dir, Lara, für deine Expertise und deine Begleitung dieser Bethesda-Konferenz.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und bis bald an dieser Stelle im Podcast. Bis später. Tschüss.
Tschüss.